Weil das Dopamin verspricht, oder?
Ja.
Ich weiß. Ich bin deine Mom. Ich schaue dazu. Es geht wirklich nicht ums Recht haben.
Ich weiß, dir geht es nicht ums Recht haben.
Weißt du, worum es mir geht?
Sag.
Ich will, dass du endlich in diesen Fahrersitz von deinem Rennauto gehst. Hi, Leo.
Hi.
Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Meine älteste Tochter Leonie, oder Leo, wie du dich gerne nennst, ist heute hier.
Hi.
Und challenged mich.
Immer.
Du wirst ehrlich sein.
Ja.
In Bezug auf Neurodivergenz.
Ja.
Und dass wir nicht nur gemeinsam groß geworden sind. Ich als Jugendliche bin ich erwachsen geworden, sondern habe dich nebenbei noch großgezogen. Und heute arbeiten wir auch noch zusammen. Also ich weiß nicht, viel mehr Nähe geht ja gar nicht. Und trotzdem, wie soll ich sagen, waren wir ziemlich blind und dumm eine ganze Zeit, wir zwei. Ich habe dich bekommen, da war ich 17 Jahre alt. Das heißt, viele Dinge haben wir gemeinsam herausgefunden. Unter anderem das Vorkommen von Neurodivergenz in unserer Familie. Somit die erste Frage. Wann hast du das erste Mal von Neurodivergenz erfahren oder wann war deine erste bewusste Erinnerung heute?
Das war die Diagnose von meinem Bruder mit Autismus.
Das heißt im Außen, jemand anders hatte Neurodivergenz?
Ja.
Wie lange hat es gedauert, dass du dann realisiert hast, dass das wohl für dich auch zutrifft?
Wenn ich jetzt kurz rechne, dann sind es glaube ich schon 16 Jahre. 16 Jahre.
Weißt du noch, was dazwischen gewesen ist in diesen 16 Jahren?
Viel.
Ja?
Viel.
Es waren relativ viele Fehldiagnosen auf dem Weg zur ADHS. Es gab Situationen in deiner Pubertät, wo du vor lauter Overthinking Stimmen gehört hast oder Situationen beobachtet hast, die gar nicht waren. Weil du die Dinge so gut vorstellen konntest, dass sie für dich fast real wirkten.
Ja. Ich denke, im englischen Bereich nennt man es auch dissociating.
Yes. So right. Ich möchte das deshalb ansprechen, weil viele Personen bekommen eine Fehldiagnose. Viele, wirklich viele. Und ich war ziemlich überfordert damals in der Situation, aus verschiedenen Gründen. Aber hier nochmal eins rein. Wenn du etwas unterdrückst so stark, dass du dich gar nicht mehr daran erinnern möchtest oder kannst oder willst, das hängt ja irgendwie zusammen, unterdrückst du etwas.
Ja.
Und die Regel, meine Definition von menschlicher Interaktion bedeutet, aber sogar in der Natur passiert das, wenn einer etwas unterdrückt, drückt es der andere aus. Das heißt, was du nicht wahrnehmen möchtest, das findet bei mir umso klarer, umso offensichtlicher statt. Und ich werde weiter näher rücken und nachfragen. Ganz zwangsläufig. Da gibt es verschiedene Beispiele dafür. In der Zusammenarbeit haben wir das manchmal, wenn ich sage, Leonie, bitte erledige Folgendes. Und du sagst ja und ich sage, wann wirst du denn das machen? Mache ich dann schon. Und hier unterdrückst du etwas. Entweder du hast zu viel Workload oder zu viele To-Dos. Du weißt noch nicht, wann du es unterbringst. Und ich spüre es und ich gehe weiter ran. Immer weiter ran. Und das gibt es in zigtausend Variationen von menschlicher Interaktion. Bei uns war das auch so. Und da würde ich gerne im Detail rangehen. Das heißt, wir hatten es mit einer Borderline bzw. mit einer bipolaren Vermutung zu tun, weil emotional bei dir sehr viele Sprünge, also rauf und runter, am Start waren.
Ja.
Die für uns beide, glaube ich, beeindruckende Situation war, da hat eine Freundin mit dir gestritten oder die Freundschaft beendet. Und weil der Schmerz für dich so groß war in dem Moment, hast du das als gute Idee empfunden, mit einer Geflügelschere dir einen Finger abzuschneiden. Oder zumindest zu versuchen.
Ja.
Weißt du das noch?
Also da möchte ich einhaken, wissen tue ich es nicht. Ich weiß durch die Erzählung, dass es ich war und ich habe es halt schon mittlerweile öfters erzählt bekommen. Von dem her, jein, also wirklich erinnern in meinem Kopf, nein, aber die Erzählung kenne ich halt mittlerweile oft.
Es ging um Frustrationstoleranz. Da ist etwas gewesen zwischen dir und deiner Freundin, das dich so sehr beeindruckt hat oder übermächtig sich angefühlt hat, dass du diesem Schmerz, mit einem körperlichen Schmerz, eine Antwort geben wolltest oder dem Raum oder sie rauslassen wolltest.
Eher rauslassen, glaube ich, war es.
Ich bin irgendwann angekommen zu Hause. In der Zwischenzeit hattest du schon vor, die Geflügelschere weggelegt, aber die Idee, vielleicht doch deinem ganzen Leben ein Ende zu setzen, also es ist weiter gestiegen. Und ich habe gesagt, okay, wir packen uns jetzt zusammen und wir fahren in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Woraufhin du noch mehr die Fassung verloren hast, ich bin ja nicht geistesgestört. Und das hat mir sehr wehgetan, aber ich wusste, ich muss jetzt hier ehrlich sein. Und ich habe gesagt, Leonie, ganz ehrlich, wir haben hier eine Situation, die kann ich nicht handeln. Die überfordert mich. Und hier möchte ich gerne jemanden dazu holen, der sich hier wirklich auskennt. Du natürlich, ich fahre da nicht mit hin und was für eine Sag ich, das ist mir egal, sag ich, mit oder ohne Schuhe, wir fahren. Mein ältester Sohn dann dazu, ist das jetzt Nötigung oder ist das noch freiwillig? Oder spricht man jetzt hier schon von psychischer Gewalt? Heute klingt das lustig. Und ich habe dir gesagt, wenn wir jetzt nicht fahren und du das nächste Mal Zahnschmerzen hast, dann fahren wir auch nicht zum Arzt, sondern ich nehme den Akkuschrauber. Weil wenn ich das hier alleine handle und ich bin wirklich überfordert, das ist kein Job für einen Elternteil, sondern für einen Arzt. Hier müssen wir weiterfahren. Und wenn wir jetzt hier bleiben, ist der nächste Zahn mit dem Akkuschrauber zu behandeln. Und es war so ein Moment, wo du ganz kurz munter geworden bist, aber trotzdem sauer warst auf mich. Und ich glaube, dennoch war es richtig, hier Stopp zu sagen und Experten dazu zu holen. Weil gerade im neurodivergenten Spektrum gibt es verdammt viel Unwissenheit.
Ja.
Die Situation ist heute so, finde ich, dass man mit einer Selbstverständlichkeit, wenn die Waschmaschine kaputt ist oder der Geschirrspüler kaputt ist, dann holt man sich einen Techniker. Ja, weil das ist ja hochkomplex, jetzt eine Waschmaschine zu reparieren. Aber bei hochkomplexeren Fragen, da sprudeln die Menschen nur so von Meinungen oder alternativen Fakten, die basieren auf persönlichen Meinungen oder Erfahrungen. Und gerade im neurodivergenten Spektrum treffen Menschen Entscheidungen, ohne zu wissen, was sie da tun. Ich verweigere meinem Kind eine Diagnose, weil ich könnte es ja eventuell stigmatisieren. Ich gehe lieber nicht hin oder ich sage es ihm nicht. Und all dem heraus entstehen Situationen, die dann noch viel größer sind. Denn einer unterdrückt etwas und der andere drückt es aus. Und Leonie, das hast du gemacht. Und dafür danke ich dir. Ich glaube, mit der Diagnose deines ältesten Bruders hätten wir schon herauskriegen können, viel, viel früher, dass wir anders sind. Zwar bist du nicht genetisch verwandt mit ihm und ich auch nicht, aber irgendwie konnten wir anders mit ihm als andere.
Ja.
Wir haben aber sehr, sehr lange gebraucht, dass wir beide verstanden haben, dass wir auch anders sind als andere. Zwar nicht im Autismus-Spektrum, sondern im ADHS-Spektrum. Und davor sind wir sozusagen in diesen Fehldiagnosen herumgeirrt und haben nichts Gutes zusammengebracht. Das wollte ich mal allen zur Verfügung stellen und auch dir. Ich weiß nicht, ob du das jemals schon so gehört hast.
Anders, aber es gibt immer eine neue Art, weiß ich, wie ich es höre.
Von mir?
Ja, halt ein anderer Blickwinkel, weil es halt immer mehr dazu, wir halt nebenbei dann mehr lernen. Und dadurch gibt es dann halt immer neue Blickwinkel zu den Dingen.
Ja.
Also früher wäre es halt gewesen, ja, ich bin geistesgestört. Mittlerweile wissen wir,
Cool, dass du es sagst, weil geistesgestört gibt es ja noch eine Formulierung, die heißt verrückt.
Ja.
Ja. Und wenn man sich sozusagen anschaut, das heißt, man nimmt eine Zigarettenschachtel und verbiegt sie leicht. Also
ja.
Es ist genauso eine Zigarettenschachtel, nur leicht verdreht.
Ja.
Und das ist ja noch nichts Schlimmes. Das heißt sozusagen, du bist immer noch eine vollwertige Zigarettenschachtel. Aber in unserer Gesellschaft ist das sozusagen ein riesen Fauxpas.
Ja.
Und darüber habe ich lange nachgedacht. Ich war auch lange in Therapie, bevor du deine Diagnose bekommen hast. Und ich dann gelernt habe, dass 80% des neurodivergenten Vorkommens erblich bedingt sind. Das hat so ziemlich alles in Frage gestellt bei mir. Nämlich, deine Diagnose wirkt sich auf mich aus. Zwar kenne ich meine Eltern nicht und meine Großeltern noch weniger, aber ich habe sozusagen verstanden, hier steckt eine wirkliche große Wissenslücke in der Gesellschaft, der wir beide aufgelaufen sind, die wir wahrscheinlich sehr gerne hätten übersprungen. Heute bin ich dankbar, weil ich bin mir sehr, sehr sicher bei dem, was wir tun, weil ich es selbst erlebt habe. Wie war das für dich, als Neurodivergenz zu Hause bei uns in der Familie im Raum stand? War das okay? War das unangenehm?
Natürlich war das okay. Also muss okay sein. War auch okay. Es ist halt, wie gehst du dann mit der Person um?
Mhm.
Das musst du dann für dich selber lernen. Und natürlich war es, ja, man muss ihn dann halt manchmal pushen und sagen, ey, heute habe ich wirklich keinen Bock, das zu machen. Du musst das heute mal machen. Aber ihm auch entgegenkommen und zu sagen, okay, you know what? Ich werde es heute einfach machen, weil...
Das hört sich so an, als wäre die Diagnose Autismus kein großes Thema gewesen in der Erkenntnis für dich.
Für mich jetzt nicht eigentlich, nö.
Wie war das denn bei deiner Diagnose?
Da war es eine andere Erkenntnis. Ich habe hier angefangen zum Arbeiten.
Bei Amazing 15?
Bei Amazing 15. Und irgendwie im ersten Monat schon kamen Kollegen, die selbst im Spektrum waren, zu mir so, willst du dir nicht mal überlegen, so ADHS-Diagnose zu machen? Und ich war so, hä, ich? Wieso? Wie kommst du jetzt drauf? Na, ich weiß nicht. Ich habe dich ein bisschen beobachtet und ich sehe da schon ein paar Parallelen. Und ich denke mal, okay, ADHS, das kenne ich jetzt nicht wirklich. Und dann gibt es dieses klassische, du liest dich einmal rein, bevor du überhaupt an die Diagnose denkst, liest du das ganze Thema durch. Und dann war es, glaube ich, so 2, 3, 4 Monate, wollte ich jetzt nicht weiter hören von lass dich diagnostizieren. Ich wollte einfach mal das Thema verstehen, was ist ADHS. Und dann liest du dich da rein und dann siehst du die Parallelen und dann fängt das Ganze an so, okay. Dann fängst du mal den jetzigen Zeitpunkt an zu vergleichen und dann irgendwann, desto länger du dich damit beschäftigst, vergleichst du auch die späteren Zeitpunkte, eben die Jugend, Schulzeit vor allem bei mir, großes Thema gewesen. Ach so, gewisse Suchten, Essverhalten, wie gehe ich mit Geld um? Hm. Ja.
Weißt du, was gerade urspannend ist? Das war der erste Moment, wo du dich dem öffnen konntest.
Ja.
Und es ist spannend, dass du sagst, erst hier ging es weiter, weil du hier echte Menschen kennengelernt hast, in all ihren Facetten und ihren Begabungen und nicht nur diesen Krankheitsaspekt.
Ja.
Und dann öffnet man sich dem.
Ja.
Und nicht andersrum.
Nee.
Danke, dass du es sagst. Das stand lange zwischen uns. War dann die Diagnose eine Erleichterung oder erstmal ein Schock?
Ich muss sagen, ich habe die Diagnose erst 1,5 Jahre später, nachdem ich hier angefangen habe zum Arbeiten, gemacht. Aber es war wirklich einfacher, es hier zu akzeptieren, weil ich so viele Probleme davor mit Jobs hatte. Und ich auch am Anfang nicht dachte, ich werde hier so lange arbeiten. Also ich hatte davon nie einen Job länger als 4 Monate. Und hier dachte ich mir eigentlich auch am Anfang so, wie lange wirst du das machen?
Jetzt wird denn langweilig?
Ich halte es nicht langweilig durch. Oder... Ja, größtenteils eigentlich, es wird langweilig. Es ist wirklich langweilig, wenn du nicht verwendet wirst oder verschieden eingesetzt wirst und auch verschiedene Bereiche erleben darfst im Arbeitsleben.
Das Thema langweilig. Bei ADHS ist das Thema Dopamin und Noradrenalin ein Thema, wie wir uns verhalten. Und das heißt, wir suchen nach Dopamin. Viele Menschen, so in einem ADHS-Spektrum, erfahren Dopamin durch Neues.
Mhm.
Das heißt, wenn du eine gewisse Zeit in einem Job bist, wird der Job nicht langweilig, sondern es wird etwas anderes interessanter.
Ja.
So glaube ich das nämlich.
Ja.
Entweder im Privatleben oder ein anderer Job oder eine Tätigkeit oder eine Serie oder ein Hobby oder.
Oh ja.
So. Da sind wir daheim.
Ja.
Und wir haben das gemerkt damals und haben sukzessive immer mehr Coaching bei dir aufgebaut, um dich wieder zurück in die Bahn zu werfen. Und vielleicht auch zu zeigen, dass du auch beruflich etwas Neues kennenlernen darfst und beruflich etwas lernen darfst. Das Ganze noch ohne Diagnose. Und du hast sozusagen immer diesen Weg versucht, dir selbst zu beweisen, dass es nicht so ist. Obwohl du ja schon viel früher den Indiz von der Therapeutin hattest, den du ja nicht hören wolltest. Meine Erkenntnis heute ist, dass wenn eine Person etwas unterdrückt, dann widerfährt es hier permanent. Nämlich ihr Gegenüber drückt es aus.
Ja.
Das gibt es zum Beispiel auch im Vertrieb, bei Sales. Es gibt Verkäufer, die haben Angst vor Preisverhandlungen. Und dann verdrängen sie immer diesen Moment, wenn es um den Preis geht. Und bei denen geht es immer um den Preis. Der Kunde ist das Erste, was er fragt, immer den Preis. Die unterdrücken es, der andere drückt es aus. Und so war das ähnlich auch bei uns. Was wir im ADHS-Spektrum manchmal machen, wir schicken dann irgendwelche Nebelgranaten.
Ja.
Also solche Alternativantworten oder Alternativprobleme stellen wir in den Raum, kreieren richtige Dramen, nur damit es nicht um die Sache geht. Also bevor es um die ADHS-Diagnose geht, entwickle ich einfach mal eine Essstörung. Eine wirklich präsente. Also erstmal esse ich ganz viel und dann esse ich gar nichts mehr. Und dann müssen wir erstmal das behandeln, damit wir wieder was zu tun haben, damit wir der Sache nicht näher kommen.
Yep.
Kann das sein?
Ja, aber ich würde das auch...
Da meldet sich
wer. Wir sind beim Essen. Ist absolut so. Ist auch ein bisschen, finde ich, hat auch was mit Dissociating zu tun. Du willst nicht das Thema sehen, du willst das nicht begreifen, somit suchst du dir was anderes, um darauf Fokus zu legen. Und dann ist es eben die Essstörung.
Weißt du noch, warum du so gegen ADHS warst?
Ich glaube, es ist wirklich vor Jahren noch dieses Bild gewesen von, es ist eine Krankheit oder ADHSler, die werden die Schule nicht schaffen oder eigentlich grundsätzlich als Behinderung dargestellt. Und das hat mich eher so getriggert an dem Thema. Ich wollte halt wirklich nicht als sowas abgestempelt werden und ich hatte halt auch wirklich Angst davor.
Jetzt ist es ja so, dass du auch deine Schule abgebrochen hast, oder?
Oh ja.
Als Feiermoment oder als Losermoment?
Ich sag's ganz ehrlich, als Feiermoment. Also damals habe ich es nicht so toll gefunden und ich habe mich schon geschämt und auch grundsätzlich bei Jobs habe ich mich geschämt und auch hier am Anfang ziemlich stark geschämt. Aber mittlerweile, nee, Feiermoment. Ich habe eine Schwester, nicht die Jüngere, die ist noch im Schulgehen, aber ich habe eine zweite Schwester, die hat die Schule gemacht, mit Einsern immer abgeschnitten. Die hat die Matura gemacht, ich glaube sogar auch ziemlich mit Einsern abgeschnitten. Die studiert und ich denke mir so, okay, ich bin Schulabbrecher und nebenbei habe ich halt eine in der Familie, die ist Einserschülerin und die kriegt das picobello hin und derer fällt das auch easy peasy einfach. Die macht es, als wäre das Semmel mit Butter beschmieren und für mich war Schule wirklich so anstrengend und auch so unverständlich teilweise. Also ich verstehe nicht, warum ich den Satz des Pythagoras lernen soll, wenn ich den nicht anwende im Leben. Also die sagen so die Lehrer immer, den wirst du später noch uraufbrauchen. Ich arbeite jetzt, seit ich 16 bin und ich habe den noch nie gebraucht. Andere Dinge, Kochunterricht, das hätte man viel mehr braucht.
Das ist eine super spannende Ansicht und ich würde da gerne reingehen.
Ja, gerne.
Es gibt einen Grund, glaube ich, warum ADHSler Schule abbrechen, beziehungsweise warum so viele Personen nach der Schule der Meinung sind, ich bin diesem Leben nicht gewachsen.
Ja.
Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft mit übertriebener Achtsamkeit und gut gemeinter Rücksichtnahme zu viele Verlierer produzieren.
Ja.
um als Standort, als Land, als Wirtschaftsstandort, als Unternehmen, als Team, als Menschen, als Gewinner hervorzugehen. Und eins davon ist die Schule. Das heißt, du lernst für ein bestimmtes Ergebnis, auf ein bestimmtes Ziel, hauptsächlich theoretisches Wissen.
Ja.
Und für Personen mit ADHS ist dieses theoretische Wissen aufbauen oder Dinge zu verstehen so schwer, dass es nicht möglich ist.
Nee.
Hingegen im Leben ist die Lernkurve exponentiell, weil wir Dinge praktisch lernen, die direkt auf uns wirken. Das erfahren wir aber in der Schule nicht. Und erst wenn wir sozusagen das Erlernte in einem praktischen Kontext, dann steigt diese Lernkurve enorm. Nur so machen wir es nicht.
Nee.
Hier würde ich wahrscheinlich diesen Weg mehr wählen, wie wir ADHSlerinnen besser lernen würden. Fang mit dem Ende an.
Ja.
Sag mir, wo genau werde ich mit Pythagoras konfrontiert werden?
Ja.
Werde ich damit Tresore knacken? Was werde ich damit machen können? Fang mit dem Ende an.
Ja.
Dann hast du meinen Interesse, dann hast du meine Aufmerksamkeit und mit maximaler Power. Dann wirst du mich auch nicht los, weil dann entsteht ein Hyperfokus. Weil plötzlich ergibt es einen Sinn, ergibt es einen Wert, eine Handlung, etwas, was ich selbst erleben kann, was ich mir vorstellen kann, durchzuhalten. Und anstatt das zu tun, sagen wir lieber, das ist lernschwach, das ist eine psychische Erkrankung, das ist was auch immer, oder das ist so schlimm, Neurodivergenz, dass ich gar keine Diagnose anstrebe, weil damit es ja nicht stigmatisiert wird.
Ja.
Die Stigmatisierung findet ja trotzdem statt.
Ja, ja,
ja. Und das ist irgendwie das Dilemma, wo wir beide, maximal beide drinstehen, denn ich denke, Frauen mit ADHS und ungeplante Schwangerschaften, das verdient eine ganz eigene Podcast-Folge. Aber ja, du warst ein ungeplantes Kind, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin dir unendlich dankbar, weil wahrscheinlich hast du mir in meinem Leben einen praktischen Anhaltspunkt gegeben, in den Fahrersitz zu gehen. Und zwar sofort. Nicht alle Menschen haben diese Gelegenheit und nicht alle haben diese Anpackermentalität, wie ich sie habe. Aber ich glaube, wir könnten sie geben, indem wir anders unterrichten, indem wir Kinder anders großziehen. Wir Eltern sollten aufhören, Kinder glücklich zu machen. Sondern lieber ihnen diese eine Fähigkeit entwickeln, die alle Menschen zu einem gelungenen Leben führen wird. Und das ist egal, ob Kinder mit einer Besonderheit, mit einer Behinderung, mit einer chronischen Erkrankung, mit einer kognitiven Einschränkung zur Welt kommen, ganz normal zur Welt kommen oder mit Neurodivergenz. Diese eine Fähigkeit, die wir hier entwickeln können, wenn wir Kinder nicht krampfhaft glücklich machen, die wird es entscheiden.
Ja.
Und das ist Frustrationstoleranz, emotionale Regulation. Und das geht nur, indem wir nicht beschwichtigen.
Mhm.
Bevor ich so viel über mich rede. Magst du langfristige Beziehungen und Freundschaften oder findest du neue Menschen interessanter als bestehende?
Neue Menschen sind interessanter. Ist mir
so viel mehr, dass du die anderen nicht mehr anrufst?
Ja. Ich habe eine tolle Freundin im Spektrum und bei ihr ist es wirklich, ohne dass wir es vorab je kommuniziert haben, wir melden uns, wenn es für mich zum Beispiel jetzt funktioniert, dann melde ich mich. Also ich weiß, sie nimmt es mir nicht übel, weil wir sind beide im Spektrum. Sie ist aber nicht nur ADHS, sie ist auch Autistin. Ich melde mich, wenn ich dafür die Zeit habe und wenn ich auch Freude daran habe, mit dir zu reden. Nicht, wo es für mich eine Belastung ist. Und das ist, glaube ich, das Ding. Ich will überhaupt keine Freundschaften, wo ich irgendetwas tragen muss von jemandem. Und ja, neue Menschen sind interessanter. Das ist was Neues. Es gibt Dopamin. Es ist immer eine neue Konversation. Und auch von verschiedenen Orten ist es auch nochmal toll. Aber wenn es halt irgendwann Routine drinnen hat und es ist jetzt irgendwie, ja, bei dieser Person muss ich mich jetzt wöchentlich melden, ansonsten läuft das nicht, dann melde ich mich auch nicht wöchentlich. Da gibt es kein Dopamin.
Unvorbereitet, Leo.
Ja.
Kennst du das Phänomen Buddy Double?
Oh, love it. Buddy Double ist super.
Also wie machst du das in Beziehungen? Verlierst du dich jedes Mal, wenn du einen neuen Partner hast und erfindest dich neu, damit er dich auch wirklich toll oder sie dich toll findet?
Das? In Beziehungen ja. Bodydoubling funktioniert aber, finde ich, auch in anderen Bereichen. Also ich liebe es, Leute anzurufen und ich funktioniere dann auf einmal. Es fällt mir viel leichter, Haushalt zu machen, wenn ich mit jemandem nebenbei telefonieren darf. Oder wenn ich einfach jemanden in meinem Wohnzimmer sitzen habe, dann stelle ich mein ganzes Wohnzimmer nebenbei um. Weil ich habe wen zum Reden und er sitzt aber nur da. Ich will nicht die Hilfe von dir, ich brauche dich nur, dass du zum Sitzen haben. Aber bei Beziehungen ist es nochmal ein anderes Thema mit Bodydoubling. Ja, ich nehme gerne andere Persönlichkeiten an. Ich sage das Wort zwar ungern, aber ich verdrehe mich, verstell mich, um zu gefallen und auch gemocht zu werden.
Mhm.
Und wahrscheinlich noch weiter geliebt eben in einer Partnerschaft.
Weil das Dopamin verspricht, oder?
Ja.
Ich weiß. Ich bin deine Mom. Ich schaue dazu. Mir geht es wirklich nicht ums Recht haben.
Ich weiß, dir geht es nicht ums Recht haben.
Weißt du, worum es mir geht?
Sag.
Ich will, dass du endlich in diesen Fahrersitz von deinem f***ing Rennauto gehst.
Ja, wenn es um Beziehungen geht, bin ich da noch nicht im Fahrersitz.
Ja, wirklich. Das würde ich mir so stark für dich wünschen. Und er ist frei, der Fahrersitz in deinem Leben. Weil ADHS-Gehirne, genauso wie neurodivergente Gehirne, funktionieren wie ein Rennauto. Wir haben eine enorme Beschleunigung. Wir sind enorm leistungsstark. Aber wir haben nur eine Fahrradbremse.
Ja.
Und das ist diese emotionale Regulation, die für alle Menschen entscheidend ist, ist für uns die Grundlage, damit wir nicht krank werden.
Ja.
Krank in jeder Form. Suchtkrank. Depressiv. Oder wenn man ADHS oder Neurodivergenz nicht behandelt, haben wir eine 9-mal höhere Wahrscheinlichkeit, an Suizid zu sterben. Eben weil solch eine SMS von einer Freundin dazu führen kann, dass wir alles in Frage stellen.
Ja.
Da sind uns Autistinnen ein bisschen voraus, dass sie hier mehr Zeit lassen. Allerdings schmieden die Pläne für einen Suizid, der wirklich funktioniert. Der ist durchexorziert bis zum letzten Moment. Und das Schlimme ist ja, dass wenn sich dann jemand sozusagen das Leben nimmt und aus unserem Leben scheidet, dann ist die Person, die tot ist, gar nicht mehr so stark damit konfrontiert mit der Trauer, sondern die, die da noch weiterleben. Deswegen ist diese emotionale Regulation so wichtig, dass wir Eltern nicht beschwichtigen, wenn du sagst, ich spüre mich nicht, na dann reißt du ja zusammen, ja? Oder, naja, dass du dich nicht spürst, das hat halt zur Folge, dass du so ausdrucksstark bist und immer so begeistert bist und so happy bist. Das ist deine Superkraft. In dem Moment, wo du dich anvertraust, glaube ich, sollten wir als Eltern hinhören und diesen Schmerz ertragen. Weil eigentlich versuchen wir, dich glücklich zu machen, damit ich in dem Moment als Mutter oder als Elternteil diesen Schmerz nicht aushalten muss. Und die Diagnose strebe ich deshalb nicht an, weil ich sie mir nicht antun möchte. Weil es wäre ja wirklich unerhört, wenn ein Kind Diabetes hat und ein Elternteil sagt, na, ich strebe diese Diagnose nicht an und ich verwehre auch jegliche Medikation, um diese Stoffwechselstörung, die den Tod bedeuten kann, zu verhindern, weil ich mir das nicht zutraue.
Ja.
Dasselbe gilt bei Neurodivergenz. Es ist eine Stoffwechselstörung.
Ja.
Und wenn wir die nicht behandeln, dann können daraus psychische Erkrankungen. Und bei den allermeisten kommen die. Und wenn diese auch nicht behandelt werden, dann haben wir eine verdammt hohe Wahrscheinlichkeit, an Suizid zu sterben.
Ja.
Und das, obwohl unsere Gehirne so gepolt sind, dass wir wirklich genial sind. Du weißt, 15% sind im Spektrum, 1,4 Millionen Menschen und 60% aller Startup-Entrepreneure sind neurodivergent.
Ja.
30% aller Self-Made-Millionäre sind neurodivergent, also so wie du und ich.
Ich warte noch auf die Million.
Setz dich in den Fahrersitz
und
hol sie dir.
Ja, ich warte noch. Ich muss erstmal im Fahrersitz, dann können wir es machen.
Jetzt zurück zu dem Fahrersitz.
Ja.
Du hast deine Diagnose.
Ja.
Du hast deinen Schock überwunden.
Ja.
Du hast ja wahrscheinlich Therapieempfehlungen bekommen.
Ja.
Setzt du die schon um?
Nicht ganz, ein bisschen.
Gibt es dafür einen Grund, warum nicht?
Ich sag's ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, was ich jetzt in der Therapie bereden soll. Wenn du dort reingehst und sagst, ja, ich möchte jetzt Therapie, dann sagen die ja, für was? Und wenn du es für dich selber noch nicht einmal so ganz weißt, du musst da reingehen mit einem Konzept, einem Gedankengang, beziehungsweise halt wirklich einem Ziel. Und ich glaube, ich weiß für mich selber noch nicht wirklich das Ziel und deswegen will ich da auch noch nicht hin, weil ich sonst als verschwendete Zeit an sie und dann sehe ich wieder keinen Sinn dahinter. Oder zu sitzen in der Therapie und ich rede dann, als wäre sie meine beste Freundin, das ist nicht Therapie. Also dafür habe ich Freunde, ne? Dafür sucht man sich Freunde, um solche Gespräche zu führen, aber in der Therapie geht es halt wirklich darum.
Nimmst du dein Präparat regelmäßig?
Ja.
Mittlerweile, in der Dosierung, in der man es dir empfiehlt?
Ja.
Verändert das etwas?
Ja, absolut.
Was verändert das?
Also ich merke es in der Arbeit, davor war es wirklich, ich muss um 16 Uhr heimgehen, weil ich schaffe es einfach nicht mehr und ich brauche mein Dopamin und ich brauche mal kurz Ruhe und was weiß ich alles. Und jetzt ist es schon so, dass ich länger durchhalte, also ich will nicht sagen durchhalte, aber länger funktioniere. Ich sage gerne funktionieren.
Das klingt so ein bisschen wie eine Maschine. Weißt du, wie ich dich beobachte, also vor der Diagnose und vor der Medikation, hast du dich enorm angestrengt zu funktionieren, aber immer wieder hast du dich verdratscht, immer wieder hast du die Zeit verloren und dann musstest du unglaublich viel arbeiten spät in die Nacht, um das zu kompensieren. Da, glaube ich, hast du funktioniert und ich habe heute fast den Eindruck, dass du immer häufiger Entscheidungen treffen kannst. Führe ich jetzt dieses Gespräch oder führe ich es nicht? Mache ich jetzt dies oder mache ich jetzt jenes? Du bist auf einem Weg, wo du anders priorisierst oder anfängst, anders zu priorisieren.
Mhm.
Und manchmal habe ich den Eindruck, du hast Angst, dass das mehr wird. Und dass du dann vielleicht ein bisschen weniger crazy bist und dass du noch nicht so weit bist, dass du sagst, hey, gibt's da noch genug Leo? Oder wie würdest du sagen, Slay?
Slay, meinst du? Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich habe letztens was ganz Lustiges auf Social Media gelesen von wegen, ja, wir hatten solche Freundesgruppen, wo er sich immer verstellt. Und stell dir mal vor, aus jeder Freundesgruppe kommt dann einer zu einem Event und du sitzt in einem Raum mit lauter Leuten, wo du dich eigentlich verstellst. Und jetzt, welche Persönlichkeit bringst du dann hervor, wenn du da A bist, da B bist und da C und dann sitzen alle drei da und du denkst, okay, welche bin ich jetzt? Was mache ich jetzt?
Mhm.
Und ich glaube, da bin ich gerade eben. Ich weiß noch nicht, ob ich die Leo, die ich bis jetzt immer war, dieses lustige, verkorkste, verpeilte, wie man halt ADHS beschreibt, dass ich jetzt die Erwachsene, Reflektierte, Diagnostizierte mit Präparat bin und eventuell auch bessere Entscheidungen treffe. Ich glaube, irgendwo bin ich noch nicht ready dafür, was schlecht ist, aber...
Das verstehe ich und es ist extrem wertvoll, dass du das sagst, Leon, weil das ist ein Prozess.
Ja.
Aber darf ich dir eine Frage stellen? Bitte beantworte sie ehrlich und wenn es geht, sogar aufrichtig.
Ja.
Habe ich mich verändert mit der Diagnose?
Absolut, ja.
Zu einem positiveren Teil oder zu einem negativeren Teil?
Nee, absolut zu einem positiveren Teil. Also es ist echt schwierig aufzuwachsen mit Eltern, die nicht diagnostiziert sind, / es halt auch überhaupt nicht wissen. Sprich, sie kennen sich selbst ja in dem Bereich nicht. Und dann verstehst du dich selber halt auch nicht. Und dann ist es irgendwie so, zwei Leute, die sich nicht kennen. Und dann muss die eine Person, die sich nicht kennt, noch das andere Kind erziehen, was sich nicht kennt. Und das ist einfach eine Combination, das ist...
Wir haben noch nie drüber gesprochen, das ist heute zum ersten Mal.
Ja, ich merke es gerade. Zum ersten Mal reden wir darüber. Nee, ich glaube halt wirklich, dass du dich selber mehr verstehst und ja, wir beide auch eben im selben Spektrum sind, ne? ADHS, ADHS. Kannst du mich besser verstehen, ich dich besser verstehen? Früher war es für mich als Kind ziemlich schwer zu verstehen, warum du nach der Arbeit dann so fertig bist und dann halt, du bist ansprechbar, du nimmst das wahr, aber du antwortest nicht oder die Antwort kommt 2 Stunden später und das habe ich nie verstanden. Früher dachte ich wirklich, du bist einfach desinteressiert, aber heute mit meiner eigenen Diagnose und auch selbst auch im Arbeitsleben, ich weiß jetzt, wie man am Abend so ist und vor allem, wenn man einen Tag 10 Stunden dann richtig durchgehackelt hat, schaffst du es am Abend nicht mehr, irgendetwas zu geben. Also ich sitze dann genauso wie du früher auf der Couch und ich bin so like,
wie ein Zombie.
Ja.
Ja. Danke, dass du es sagst. Also ich habe früher so Dinge gemacht, wenn ich nach Hause gekommen bin nach einem schwierigen Tag, habe ich mich noch im Vorzimmer, habe ich mir die Kleidung ausgezogen, in der Hoffnung, dass ich sozusagen, was auch immer an Stress und Dingen passiert ist, dass ich das ablege. Manchmal, wenn es ganz schlimm ist, bin ich duschen gegangen, noch bevor ich ein Wort gesagt habe. Irgendwann fand ich das so schräg, dass ich damit aufgehört habe, weil man erwartet ja, dass ich erstmal Hallo sage. Aber ich hätte das weitermachen sollen. Weil warme Dusche kann auch Dopamin erzeugen und das hätte noch was etwas verändern können. Durch die Diagnose und durch das Präparat, was ich einnehme, habe ich eine Idee von Selbstwert bekommen. Das heißt, wie eine farbenblinde Person, die Orange und Grün nicht unterscheiden kann, konnte ich sozusagen Geben und Nehmen nicht unterscheiden. Das heißt, ich habe immer gedacht, wenn ich gebe, dann fühle ich mich wertvoll. Aber ich konnte nichts annehmen. Mhm. Intuition ist Wissen. Das ist kein Glauben.
Ja.
Das ist Wissen. Das heißt, wenn ich eine Intuition habe, wenn ich glaube, die Dinge funktionieren so, das und das wird jetzt passieren, ist das zu einem hohen Grad Wissen. Und wenn du dich mit Menschen umgibst, die sozusagen faktenbasiertes Wissen bevorzugen, weil sie das verstehen und anwenden können, dann untergraben sie oft die Kompetenz von Menschen, die sehr intuitiv denken können. Und das sind aber Innovatoren. Das sind die Personen, die mutig sind. Die haben auch Angst, aber die gehen über diese Angst hinaus, weil sie etwas sehen, was noch nicht sichtbar ist. Und das ist etwas, was wir beide enorm drauf haben. Ich kann mich erinnern, doch der ein oder andere Schreckmoment mit deinen kleineren Geschwistern, wo du immer wusstest, wo musst du stehen, wie musst du agieren und nicht erst, lass das Kind mal fallen und dann heb's auf, sondern was kann man davor noch tun? Und das sind Dinge, die ich durch die Diagnose wirklich anders umprogrammiere und dadurch viel näher noch zu diesem Stärkenprofil komme.
Mhm.
Aber mit der Diagnose habe ich verstanden, wir sind gleich. Wir sind eigentlich beste Freunde. Wenn ich dir nicht sage, so jetzt habe ich dir alles ermöglicht, Ergotherapie, Nachhilfe, Psychotherapie, aber jetzt mach was draus, sondern hey, ich habe das auch gemacht, schau mal, wie weit ich gekommen bin. Ich habe das ein bisschen später bekommen, vielleicht schaffst du es viel weiter. Vielleicht machst du einen anderen Weg auf, aber I know you.
Ja.
Und geh mit mir und frag mich. Nur das geht ja dann nur, wenn du mich mit deiner Frage nicht beschämst.
Ja.
Weil wenn man Scham empfindet, dann wird man stumm und handlungsunfähig. Wenn du jetzt nochmal zurückblicken würdest, was hättest du von uns gebraucht als deine Eltern? Wäre es anders gewesen, wenn wir früher eine Diagnose bekommen hätten?
Ich glaube, vieles wäre anders gewesen.
Hättest das für dich besser gemacht?
Ich glaube, es hat vieles einfacher gemacht.
Für dich
oder
für uns?
Ich glaube, für mich und für uns.
Bleib bei dir.
Nee, in erster Linie bei mir, für mich hat es vieles einfacher gemacht. Ich glaube, ich hätte schultechnisch mich ganz anders entwickelt. Also eventuell gar nicht die höhere gewählt, sondern wirklich die Lehre, weil du da praktisch halt lernst.
Ich will nicht recht haben, gell? Kannst du dich an die Diskussion erinnern?
Ja, da war aber auch dieses Stigma
bei
uns.
Ich habe gesagt, bitte lass die Leonie in eine Lehre gehen. Ich will keine Lehre, ich will nicht arbeiten. Ich will ja nicht irgendwie einer mit Lehrabschluss sein. Ich glaube, das wäre besser.
Die Stigmatisierung war damals in der Schule halt, Lehrlinge, ich will das jetzt gar nicht sagen, aber bei uns war das Stigma, Lehrlinge machen nur die Bauernkinder. Und ich war so, ich wohne in der Stadt, ich bin in Wien geboren, ich wohne in einer Stadt, ich werde sicher kein Bauernkind machen. Ich gehe die Höhere, das machen nur die Stadtkinder so. Das war so ein blödes Stigma von damals. Aber ich habe es mal bei meinem kleinen Bruder, da habe ich wirklich gehofft, ey, bitte mach die Höhere nicht. Ich weiß, dass du genauso bist wie ich. Ich sehe die Parallelen jetzt schon bei jedem Deutschdiktat, bei jeder Deutschschularbeit. Ich sehe auch, wie du lernst. Du hast dir genauso ein Problem und er ist Gott sei Dank in die Lehre gegangen. Und er macht die vierjährige Lehre sogar.
Nicht? Ja, er kocht Kellner mit, ja. Mit ADHS. Bester ja. Job ever für ADHS.
Ja,
ich war auch aber so darf ich da nochmal ganz kurz ja. etwas sagen für alle, die zuhören? Der Jimmy ist das, von dem du sprichst, hat ja. auch ADHS. Du weißt, dass er mit 15 den Kontakt zu uns abgebrochen hat. Ja. Er hat sich eine Lehre gesucht als Kochkellner und er hat mir eröffnet, er zieht aus, weil er hat einen Lehrbetrieb gefunden, dem auch ein Quartier geben und das ist wichtig für ihn, weil neben mir wird er nicht erwachsen werden können. Er muss sich eigenständig entwickeln und er zieht heute aus. Und ich soll gefälligst diesen Lehrvertrag unterzeichnen. Und es war ein ganz schlimmer Moment und ich glaube, das hätte ich verhindern können. Diese starke Ablösung seinerseits, wenn ich meine Diagnose früher bekommen hätte.
Ja.
Das glaube ich, wirklich. Und wenn ich das mit dir teilen darf, ich glaube, das hat in Europa lange Tradition. Unsere Eltern, also von meiner Generation die Eltern und deren Großeltern und manchmal sogar deren Urgroßeltern, die sind in einer Zeit aufgewachsen, in der Anderssein ein echtes Problem war. Ein Todesurteil.
Ja.
Das heißt, dort hat man angefangen, Neurodivergenz oder andersartiges Verhalten oder irgendwelche Schwächen zu verheimlichen. Und das deshalb, um die Kinder vom Tod zu bewahren. Das war sehr achtsam. Das war richtig so. Und diese Kinder sind dann natürlich irgendwann auch erwachsen geworden und wurden Eltern. Und haben aber auch nicht gewusst, dass sie anders sind oder haben nie gelernt, darüber zu sprechen, wenn etwas anders ist. Und diese Eltern haben wieder Kinder. Lange Rede, du weißt Generationen. Aber ja. ich denke jetzt, wir sollten damit aufhören. Wir sollten aufhören, das zu verheimlichen. Wir sollten dieses Thema Neurodivergenz als Stärkenprofil platzieren. Und das bedeutet momentan Mut. Und deswegen bitte ich dich so sehr, Leonie, so oft es für dich geht, darüber zu sprechen und Menschen zu ermutigen und auch in deinen Fahrersitz zu kommen und darüber zu sprechen, was du gut kannst. Ich ja. weiß, das bedeutet Courage und ich weiß, das bedeutet Mut. Aber wenn ich darf an dieser Stelle, Courage ist die Wurzel von Veränderung. Nur wenn wir diese Scham überwinden, wenn wir couragiert hier sind, dann können wir starten. Diese Veränderung, diese Fähigkeit, alles zu verändern, steckt in jedem von uns,
ja.
auch in sich selbst. Seine eigenen Ansichten zu überdenken, sein Handeln zu überdenken und selbst zu verändern. Und das beginnt vielleicht hier bei Amazing 15, vielleicht hier, wenn man diese Folge anhört, vielleicht, wenn man dich trifft, vielleicht, wenn man dich kennt, vielleicht, indem man einfach mal links und rechts von sich schaut. Und wenn es so einfach ist, dann lasst uns doch damit anfangen, weil ich denke, es ist schon an der Zeit.
Ja, absolut.
Mein Gott, was für eine tolle Folge. Ich hoffe, du kommst wieder.
Sicher, ich arbeite.
Hörst du sie dir an?
Sicher.
Würdest du gerne in andere Folgen eingeladen werden?
Gerne.
Ja?
Können wir das nochmal machen?
Na, zu mir oder zu anderen Personen?
Zu anderen Personen.
Zu was würdest du gerne reden?
Ich glaube noch immer über ADHS, neurodivergentes Spektrum.
Okay. Wärst du bereit, über Schulabbruch zu sprechen?
Oh ja.
Ja?
Schäme ich mich schon lange nicht mehr dafür.
Vielleicht fallen uns ein paar Dinge ein, zu denen du sprechen möchtest und dann wirst du eingeladen. Gibt es jemanden, den du glaubst, der wichtig wäre für unsere Folge? Ich denke drüber nach. Deine Lehrer?
Puh.
Deine letzte Lehrerin?
Meine Lehrer.
Deine Diagnostikerin?
Ah, die wäre ziemlich cool, glaube ich.
Vielleicht fällt dir wen ein und ich werde es auf jeden Fall ankündigen, warum sie da ist, weil du das empfohlen hast. Denn ich denke, was auch immer hilft, dass Menschen sich öffnen.
Ja.
Und diese Gelegenheit nutzen.
Ja, absolut.
Den Ball ins Rollen zu bringen und etwas zu verändern. Ja. Danke, dass du da warst, Leon.
Danke für die Einladung.
Und da wir ja wieder nicht wissen, wie wir rauskommen, sagen wir over and out.
Over and out.
Tschüss, Papa.
Tüdelü.
Tüdelü.
Perfekt. Ah, mir sind die Füße eingeschlafen.
Oh, mir sind die Füße eingeschlafen.